NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Terror in Brüssel, London, Istanbul, Flüchtlingswellen in Europa und im Rest der Welt. Die Welt ist aus den Fugen. Trotzdem werden zu den Ostermärschen am Wochenende nur einige hundert Demonstranten erwartet. Das war mal anders. In den 80er Jahren beteiligten sich Hunderttausende an Friedensmärschen. Damals befanden sich Ost und West im Kalten Krieg. Und wir fragen heute in der Redezeit, wer streitet denn eigentlich noch für den Frieden, den wir nötiger haben als in vielen anderen Jahren? Die Rolle der Ostermärsche und eben auch anderer Protestformen. Und da ist natürlich die Frage an Sie, waren Sie schon mal bei den Ostermärschen dabei? Glauben Sie, dass man den Terror der Welt heute mit Demonstrationen zu Leibe rücken könnte? Oder hat das alles sowieso keinen Sinn? Und wo engagieren sich heute Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen wollen? Immerhin macht jeder dritte Deutsche in einem Ehrenamt mit. Klicken Sie mal im Internet Petitionen an oder beteiligen Sie sich an Boykottaktionen? Das wollen wir von Ihnen wissen. Rufen Sie gerne an unter der kostenlosen Servicenummer 08000441777 oder im Netz unter ndr.de/redezeit. Simon Teune ist Experte für soziale Bewegungen an der TU Berlin. Herr Teune, waren Sie mal auf einem Ostermarsch?
Ich müsste eigentlich bei einem gewesen sein, ja, weil meine Eltern waren in den 80er Jahren in der Friedensbewegung aktiv und ich kann mich selbst nicht daran erinnern, aber eine der Demonstrationen, die wir da besucht haben, war sicher auch ein Ostermarsch.
Das waren Sie aber noch nicht. Da saßen Sie auf den Schultern Ihres Vaters, oder genau. Wie lief das? Ah ja, okay. Und deswegen forschen Sie jetzt sozusagen professionell nach diesen Kindheitserlebnissen.
Das war auf jeden Fall eine wichtige biografische Erfahrung zu sehen, dass viele Menschen zusammen auf der Straße sind und finden, dass sie sozusagen das Gefühl haben, dass sie was bewegen können. Das ist in der Friedensbewegung leider in den seltensten Fällen so, dass tatsächlich Kriege verhindert werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder so, dass es viele Leute auf die Straßen treibt.
Was würden Sie denn sagen? Gibt es noch sowas wie eine Friedensbewegung in Deutschland?
Es gibt die auf jeden Fall noch. Es gibt eben die lange gewachsenen Strukturen, die Netzwerke, die friedenspolitischen Organisationen, die über Jahre hinweg zu dem Thema mobilisiert haben. Und man sieht ja auch immer wieder Aktionen und Kampagnen zu dem Thema. Also wenn es jetzt um die Abschaffung von den Atomwaffen gibt, die aller Wahrscheinlichkeit nach in Deutschland gelagert sind, oder ob es um Kleinwaffen geht. Also gerade dazu gab es jetzt in den letzten Jahren Kampagnen, die auch von großen Organisationen getragen wurden, die aber nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Mhm. Fiete Stegers ist Redakteur beim NDR für soziale Medien. Herr Stegers, Sie sind Experte für die Digital Natives und die etwas Älteren, also sagen wir mal quer die von 13 bis Ende 30. Wo findet im Netz die Friedensbewegung statt?
Ich muss sagen, die Friedensbewegung kommt mir da nicht sehr oft unter. Also es gibt natürlich im Netz ganz viele verschiedene Communities. Selbst wenn man sich da versucht breit zu tummeln, dann bekommt man doch immer nur wieder Ausschnitte mit, abhängig davon, wofür man sich interessiert, welchen Freundeskreisen man folgt. Und da würde ich aber sagen, in das breite Feld streut die Friedensbewegung sehr, sehr wenig rein als Organisation.
Mhm. Ja, es gibt ja Hinweise bei Facebook, ne, Ostermarsch und so weiter, aber nicht jetzt so eine breite Geschichte.
Ich würde sagen, das ist nicht das, was am heißesten geteilt wird hier, sonst wären ja auch die Teilnehmerzahlen sicherlich wieder größer. Das heißt natürlich nicht, dass das Thema Krieg und Frieden im Netz nicht interessiert. Eher im Gegenteil.
Wann waren Sie denn mal auf dem Ostermarsch oder waren Sie überhaupt mal auf dem Ostermarsch?
Ich war auch in den 80er Jahren auf einem Ostermarsch. Ich weiß es sogar sehr genau. Ich weiß aber auch nicht, ob das zählt, da ich damals auch noch ein Kind war und mich dementsprechend da eigentlich nicht frei entscheiden konnte, als Teilnehmer dabei zu sein. Aber für den Frieden, das fand ich natürlich auch toll.
Das ist heute unser Thema. Wer streitet eigentlich noch für den Frieden? Die Rolle der Ostermärsche und anderer Protestformen. Und rufen Sie gerne an unter 08000441777 oder beteiligen sich im Netz unter ndr.de/redezeit. Und bevor wir hier in die Debatte einsteigen, ein paar Stimmen eingefangen von Thomas Christus.
bin früher auch selbst aktiv mitgegangen und ich muss sagen, dass ich diesen Trend schade finde, wie es sich momentan entwickelt. Ich würde das sehr begrüßen, wenn sich das wieder in eine andere Richtung kehren würde.
Also ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich kenne auch niemanden, der auf den Ostermarsch geht. Von daher denke ich mal, anscheinend hat es an Bedeutung verloren.
Jede Form von Protest finde ich gut. Ja, und natürlich gibt es immer wieder neue Formen.
Naja gut, ich kriege irgendwelche Petitionen oder Informationen zugeschickt, wo ich durch meine Unterschrift die Leute unterstützen kann. Wenn mich das Thema sehr berührt und wenn es bei mir zeitlich passt, würde ich auch auf der Straße zu sehen sein. Das hat auch noch eine andere Bedeutung, wenn man richtig mit im Geschehen ist.
Es gibt auch verschiedene Websites, wo auch diskutiert werden kann oder wo dann so gesehen Protestmärsche auch so angekündigt werden. Es wird sehr oft mit Hashtag auch gemacht. Das wirkt wie eine Demo eigentlich im Prinzip.
Ostermarsch sehe ich so eine Demonstration. Und man weiß ja nie so richtig, wofür sie demonstrieren.
Ich würde mich schon engagieren für etwas ganz Bestimmtes. So allgemein könnte ich dafür nicht auf die Straße gehen.
Es hieß damals, als die Ostermärsche anfingen, marschieren wir für den Westen? Nein. Marschieren wir für den Osten? Nein. Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Die Waffen sind heute nach wie vor überall. Deutschland ist mittendrin.
Ja, insgesamt finde ich Friedensdemonstrationen sehr wichtig. Dass die Leute nicht immer nur auf die Straße gehen, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Ich glaube, insgesamt muss man sich um den Frieden so kümmern, wenn auch nichts passiert.
Und das tut Willi van Ooyen. Er ist unser dritter Experte und jetzt zu uns gestoßen. Und er ist Friedensaktivist der ersten Stunde, nämlich Sprecher des Ostermarschbüros Rhein-Ruhr und Fraktionsvorsitzender der Linken im Hessischen Landtag. Herr van Ooyen, erinnern Sie sich an Ihren ersten Ostermarsch? Ich habe die beiden anderen schon gefragt und die waren Kinder beim ersten Ostermarsch.
Nein, als Kind war ich nicht dabei, aber immerhin als 19-Jähriger. 1966 war ich am ersten Ostermarsch in Dortmund und da habe ich zum ersten Mal John Bass erlebt. Da ging es um die Frage natürlich atomarer Waffensysteme, aber natürlich auch um den Vietnamkrieg. Also eine sehr politisierte Phase.
Also noch sozusagen vor der großen Phase der 70er, 80er und des NATO-Doppelbeschlusses.
Ja, es gab ja immer ein Auf und Ab. Also wir waren die größte Demonstration in den 60er Jahren, 1968. Da ging es allerdings auch beim Ostermarsch nicht nur um die Frage der internationalen Politik, der Friedenspolitik, sondern es ging auch um Demokratie, beispielsweise gegen die Notstandsgesetzgebung. Das war die letzte große Demonstration der Ostermarschiere in den 60er Jahren.
Und an diesem Wochenende marschieren Sie wieder los?
Wir machen in der ganzen Bundesrepublik mit vielen aktiven Kernen, die Friedensbewegung nach wie vor hat, den Ostermarsch wieder zu einem Signal, ein Symbol der Politik in diesem Land. Ich glaube, das gehört zur politischen Kultur inzwischen dabei.
Simon Theune, sagen Sie uns mal als Wissenschaftler, was würden Sie sagen, was hat die klassische Friedensbewegung seit der Zeit, die Herr Ooyen jetzt beschrieben hat, also seit den 60er Jahren ja noch viel stärker, eigentlich 70er und 80er. Was hat die politisch erreicht?
Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn es darum geht, Kriege zu verhindern tatsächlich, da ist die Friedensbewegung nie oder sehr selten nur erfolgreich gewesen. Und das ist vielleicht auch eine Nummer zu groß. Aber gerade in der Bundesrepublik ist doch lange Zeit durch die Friedensbewegung in Erinnerung gerufen worden, dass nach dem Krieg das Diktum nie wieder Krieg eigentlich zum Handlungsleiten sein sollte für die Politik. Und das hat ja bis in die 90er Jahre auch ganz gut geklappt eigentlich. Und seitdem ist die Lage komplizierter geworden. Da sind auch wichtige damalige Koalitionspartner, nämlich die Parteien, die SPD und die Grünen, sozusagen auf die andere Seite gewandert. Aber natürlich hat die
Grüne.
Die Linkspartei ist heute ein wichtiger Koalitionspartner der Friedensbewegung. Und das sieht man auch, wenn man sich anguckt, die Aktionen in den nächsten Tagen, die werden sehr stark auch von der Linkspartei unterstützt. Also da hat sich das Parteiengefüge einfach verschoben. Wenn es nochmal darum geht, was die Friedensbewegung in der Bundesrepublik erreicht hat, ist es natürlich auch, dass es eben diese organisatorischen Kerne gibt, die auch in anderen Bewegungen wichtig gewesen sind. Ob das jetzt die globalisierungskritische Bewegung ist oder die Anti-Atom-Bewegung, da haben also Aktivistinnen und Aktivisten aus der Friedensbewegung auch eine wichtige Rolle gespielt.
Jetzt habe ich bei Facebook einen Eintrag von einem User, der sagt, in Hannover finden meines Wissens nach noch jede Woche sogenannte Friedensdemos statt.
Mahnwachen, ja.
Mahnwachen, genau, sagen Sie, Herr van Ooyen. Nur wenn man mal stehen bleibt und zuhört, ist man schnell mit einer mindestens merkwürdigen Melange aus Putin-Versteherei, BRD, GmbH, Gefasel, sagt er, und Anti-Amerikanismus der unreflektierten Art konfrontiert. Und er fragt jetzt, wie soll man denn heute noch für den Frieden demonstrieren, wenn unter diesem Deckmantel längst ganz andere eine Interessenpolitik betreiben, mit der man nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Herr von Ooyen, was sagen Sie denn dazu?
Also wir wurden immer verdächtigt in den 60er Jahren bis in den 90er Jahren. Sogar noch schlimmer, dass wir doch von Osten gesteuert seien. Also diese Vorwürfe kenne ich immer, dass sich sozusagen so eine Schutzbehauptung klar macht, die wir wissen ja gar nicht, wofür die stehen. Die Friedensbewegung hat immer sehr ganz klare politische Ziele gehabt. Das ist immer nachvollziehbar in den Aufrufen, in den Transparenten, auch in der öffentlichen Darstellung, dass das nicht immer alle Öffentlichkeit erreicht hat. Darunter leiden wir zwar ein bisschen, aber ich glaube, das Wesentliche, was wir als Friedensbewegung erreicht haben, ist, dass es eine gesellschaftliche, pazifistische Grundstimmung gibt. Ich glaube, das ist der Erfolg, den wir als Friedensbewegung haben, mit aller Entwicklungschancen, mit Kriegsdienstverweigerung in den 60er, 70er Jahren, mit tatsächlich aktionistischen Zusammenhängen, die nicht nur in den 60er oder 80er Jahren groß waren. Ich will an die große Demonstration 2003 gegen den Irakkrieg erinnern und immer an solchen Punkten, wo auch wir den Verdacht hatten, dass die SPD und die Grünen beispielsweise wieder auf unserer Seite gingen, da gab es auch Massenbewegung, weil man glaubte, wir haben die Chance, erfolgreich was durchzusetzen. Ich glaube, diesen Akzent sollten wir nochmal in der Debatte erwähnen.
Herr Stegers, wenn wir uns das im Netz angucken, also der Hörer sagt jetzt, da sind ganz unterschiedliche Interessen und jeder vertritt was anderes. Wo würde man denn so eine Melange im Netz finden? Also wo findet man diese Menschen?
Bei Facebook und YouTube, würde ich sagen. Also da gibt es ganz, ganz viele Videos von diesen, ich sag mal, eher obskuren bis doch aus meiner Sicht sehr, sehr fragwürdig zu betrachtenden Treffen, die sich unter dem Thema Montagsdemonstrationen, hatten sie ja auch vor einigen Jahren vereinnahmt, auch zu diesen Friedensmärschen in Berlin. Mich würde nochmal interessieren, ob Herr Ooyen sich da doch dann eine klarere Trennung ziehen kann, dass da sein großer Gedanke vereinnahmt wird von Leuten, mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt gemein machen möchte.
Herr von Ooyen, haben Sie das Gefühl, Sie werden auch vereinnahmt von anderen Interessen?
Nein, man muss sich auch nicht vereinnahmen lassen. Ich kann nicht alle Aktivitäten und Initiativen steuern, das will ich auch gar nicht, sondern ich will mit den Menschen, mit denen ich politisch zusammenarbeiten will, in ganz klaren politischen Positionierungen auf die Straße gehen, aber natürlich auch in den Debatten dabei sein. Also von daher stört mich das nicht, weil ich müsste mich sonst an vielen Dingen stören, die im Laufe einer solchen Entwicklung der 40 letzten Jahre passiert sind in der Friedensbewegung, wo es immer mal abtrünnige oder aufwärtsstrebende Kräfte gab. Ich will an den Krefelder Appell erinnern, da haben sich dann auch viele draufgeschwungen und mitgemacht, die nicht unbedingt diese gleichen ideologischen und inhaltlichen Positionen der Friedensbewegung geteilt haben, sondern die dann mitgezogen wurden. Das ist sicherlich ein solcher Versuch immer wieder, der da gemacht wird. Aber ich glaube, die Friedensbewegung selbst ist sehr stabil und sehr grundsätzlich an den inhaltlichen Positionen. Und wenn Sie die Aufrufe, die ja landesweit von den Initiativen vor Ort gemacht werden, sich ansehen, dann sind sehr gezielt im Grunde genommen die politischen Inhalte klar und deutlich geworden.
Jetzt haben wir Michael Lück in der Leitung aus Bremen. Guten Abend, Herr Lück.
Ja, schönen guten Abend. Lück heiße ich. Macht auch nichts.
Oh, Lück auch. Hier sind noch Pünktchen drauf auf Ihrem Namen, aber Herr Lück.
Ja, Ludwig zweimal Ulrich Kaufmann.
Sehr gut.
Wie auch immer. Ich möchte eins sagen. In Zeiten von Frieden ist es etwas absurd, von Friedensbewegungen zu sprechen. Es gab hier in Bremen eine Bewegung, die hieß KDK, Krieg dem Krieg. Weil angesichts von ein paar hundert Kriegen, also damals jedenfalls, heute habe ich es nicht durchgezählt, ist es absurd, von Frieden zu sprechen. Das andere, Herr Ooyen aus Hessen, ich habe als Schüler gegen die Notstandsgesetze demonstriert. Das war aber nicht an Ostern. Es war irgendwann im Sommer, wir waren 3 von 1000 Schülern, also 3 Promille, haben am nächsten Tag vom SPD-Direktor so einen Zettel gekriegt. Du noch einmal, ne? Also eine Abmahnung, wie sowas heißt. Und das war nicht an Ostern. Wir waren auf der Straße, also so ein paar Schüler aus Hamburg-Harburg und ganz viele aus Hamburg, richtig, ne? Also so. War auch nicht was los. Ne? Wir waren im Audimax, da haben wir das erste Mal das Wort Kapitalismus gehört, was ja auch interessant war. Und ich denke, ich bin engagiert immer noch in der Anti-AKW-Bewegung. Also Brockdorf, Ronde, Krümmel und auch hier hinten Gorlim, sind für mich keine Fremdworte.
Ja, schön. Also Sie sind ein Kämpfer der ersten Stunde sozusagen.
Ja, nein, ja, das sagt, ich bin jetzt 68.
Ja, darf ich Sie mal fragen, haben Sie den Eindruck, dass noch junge Leute mitmachen bei Ihren Aktionen? Oh, jetzt ist Herr Luck weg. Da ist die Leitung unterbrochen worden. Ja, Herr von Ooyen, er hat Sie gerade gefragt, das war nicht Ostern, aber wir hatten ja über die Friedensbewegung insgesamt gesprochen insofern.
Es war das ganze Jahr 1968, das ist ja die Vorzeit gewesen, wo es dann wieder die Große Koalition dazu geführt hat, dass wir gar keine Ostermärsche oder große Massenaktionen hatten, was die Friedensfrage anging, bis zum Jahr 1980. Und ich will noch einen Irrtum, den wir auch natürlich als Friedensbewegung begangen haben, durchaus eingestehen. Wir haben in den 60er Jahren das Lied gesungen mit der Fasia Jansen. Ich erinnere mich wirklich an 66 da auch nochmal. Ami, Ami, go home und spalte für den Frieden dein Atom. Also auch da haben wir unsere Lernfähigkeit.
Die Sprüche sind ja herrlich in dieser Umfrage.
Also das waren solche Positionen, die es früher gegeben hat, die wir auch überwinden mussten. Also von daher muss man auch der Friedensbewegung immer noch Lernfähigkeit unterstellen. Also die Notstandsgesetze, das war das ganze Jahr 1968, also bis hin dann auch zu den großen Demonstrationen, immerhin 300.000 in Bonn beim Ostermarsch. Das war ein wichtiges Ereignis, aber dennoch war das auch kein Erfolg. Genauso wie wir die Kriege nicht verhindert haben, die Notstandsgesetze sind nach wie vor gültig.
Herr Theune, Sie haben ja als Wissenschaftler verschiedene Demonstrationen untersucht, ja nicht nur die Friedensbewegung, sondern TTIP oder auch diese Montagsdemonstrationen in Leipzig. Welche Rolle spielen Demonstrationen, also wo Menschen auf die Straße gehen, nicht online, überhaupt noch in Protestbewegungen?
Na, die sind nach wie vor sehr wichtig, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, erstmal sich als Gruppe zu verstehen und zu konstituieren, zu sehen, dass andere Leute der gleichen Meinung sind. Und dann geht es natürlich darum, dass auch öffentlich zu tun, also nicht sich in einem Versammlungsraum zu treffen, sondern das auf die Straße zu tragen und möglichst viele Leute damit zu erreichen. Und dafür sind Demonstrationen nach wie vor wichtig. Wenn man eine Petition mit 800.000 Stimmen hat oder 800.000 Unterschriften hat, dann ist das erstmal eine sehr abstrakte Zahl. Das kann man dann irgendwie visualisieren, indem man die Unterschriften auf Zetteln irgendwo hinträgt zu den Leuten, an die das adressiert ist. Aber eine Demonstration mit vielen Leuten ist nach wie vor was, wo auch die Medien drauf anspringen und was auch den Menschen, die da sind, einfach eine Ermutigung gibt, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine damit und sie haben was getan.
Was würden Sie denn sagen, wo ist der Unterschied zwischen einer Facebook-Gruppe? Sie haben ja auch die Folgen von Facebook-Gruppen, also Pegida ist auch aus einer Facebook-Gruppe entstanden. Also was ist das der Unterschied zwischen dem, was da im Netz entstanden ist und den klassischen Wegen wie jetzt der Ostermarschbewegung?
Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, zu den Montagsmahnwachen nochmal ein Wort zu sagen, weil das ist ja von der klassischen alten Friedensbewegung durchaus ambivalent betrachtet worden, weil das auch die Chance vielleicht gewesen wäre oder dass einiges als Chance gesehen haben, die jüngere Generation wieder anzusprechen, weil die Friedensbewegung ist einfach sehr stark überaltert in den Strukturen. Es gelingt zwar zu einzelnen Aktionen immer wieder auch jüngere Leute dazuzuholen, aber wenn man sich anguckt, wer auf den Mahnwachen ist, wer in den Gruppen ist, dann sind meistens schon Leute um die 60, über 60. Das heißt, diese Montagsmahnwachen, da sind auch Leute hingegangen und haben versucht, die Leute zu überzeugen und auch zu verhindern, dass da eben Leute das Wort ergreifen, die antiamerikanische, antisemitische Stereotype da verbreiten. Und an einigen Orten ist das erfolgreich gewesen, an den meisten glaube ich nicht. Und insofern gibt es diese Montagsmahnwachen nach wie vor. Und es gab jetzt in der jüngeren Vergangenheit gab es ja auch eindeutige Positionierung, sowohl in der Linkspartei als auch von der Friedensbewegung, dass also mit den Leuten keine Bewegung zu machen ist.
Mhm. Das Thema der Redezeit heute Abend, wer streitet eigentlich noch für den Frieden? Die Rolle der Ostermärsche und anderer Protestformen, rufen Sie gerne noch an unter 08000 441777 oder beteiligen Sie sich im Internet unter ndr-redezeit. Herr Stegers, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, was sind sozusagen die Zugaben, das Rezept, damit ein Aufruf für eine Demonstration im Netz oder für eine politische Aktion, damit das funktioniert und vielfach geteilt wird? Muss das besonders sexy, attraktiv, Reizworte enthalten? Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, also ich glaube, im Grunde ist es schon einfach ähnlich wie das, was auch Menschen dazu bringen würde, auf die Straße zu etwas zu gehen. Nur, dass die Schwelle natürlich sehr viel niedriger ist. Also es muss die Leute berühren. Es muss ein Thema sein, was wichtig für sie ist. Es muss ein gut gemachter Aufruf sein, also wo man vielleicht auch von der Werbung noch was lernen kann, wo der Slogan gut ist, vielleicht jetzt unbedingt nicht mehr ein gereimter Vierzeiler, sondern ein markantes Hashtag und ein dazu passendes Bild. Und dann möglicherweise eben kombiniert mit irgendeiner Form von Aktionsform. Ne? Also kann ganz was ganz Einfaches sein, wo Leute einfach ihr Profilbild in einem sozialen Netzwerk entsprechend ändern oder wo sie tatsächlich aufgerufen werden, etwas zu tun. Und dann braucht es sicherlich auch einen Kern von Aktivisten auch dort, die etwas verbreiten, und es muss eben in der richtigen Situation auf Vervielfältigung treffen, also auf Multiplikatoren, die darauf einsteigen, wenn man jetzt mit drei Leuten sich sowas überlegt und dann nicht auf bestehende Netzwerke zurückgreifen kann, dann gehört schon viel Glück dazu, den richtigen Moment zu treffen und richtige Aufmerksamkeit zu erregen, damit dann so eine Online-Welle ins Rollen kommt. Und ja, dann hängt es eben davon ab, ist das jetzt was, wo ich wirklich nur einmal ein Schlagwort sozusagen auf Facebook oder Twitter schreibe, wo ich schon mein Profilbild anpassen muss und mich sozusagen öffentlich vor meinen Freunden da dauerhaft bekenne, dass ich für oder gegen eine Sache bin. Muss ich meine Unterschrift leisten oder ist es etwas, wo ich tatsächlich auf die Straße gehen will? Vielleicht noch ein Beispiel, was mir gerade nochmal eingefallen ist, das es ganz gut gezeigt hat. Das war jetzt vor 2 oder schon 3 Jahren, hatten wir hier in Hamburg eine Geschichte, da war ein Gefahrengebiet eingerichtet worden von der Polizei. Das traf eigentlich schon auf, es ging schon aus Protesten, bestehenden Protesten hervor. Aber da gab es eine Sache, da haben Leute, die von der Polizei kontrolliert wurden, angefangen, spaßhalber möglicherweise verdächtige Gegenstände mit sich zu führen, also irgendwelche Kräutermischungen, die wie Drogen aussahen. Und in einem Tagesthemenbeitrag, der eine Polizeikontrolle dort zeigte, hatte dann jemand eine Klobürste dabei, als er von diesen schwer ausgerüsteten Polizisten kontrolliert wurde. Und das wurde dann auch im Netz bemerkt, weiterverbreitet, dieses Foto. Und ich wohne in der betroffenen Gegend. 2, 3 Tage später hat man dann bei den ersten Protesten die Leute gesehen, die dann diese Klobürste mit sich herumgetragen haben, das weiterverbreitet im Netz. Und dann hatte also dieser Protest auf einmal ein absurdes Symbol gefunden, das uns dann noch die nächsten 3, 4, 5 Wochen da begleitet hat. Mhm.
Und wenn ich dann aber im Netz sozusagen mich einer Position anschließe, da muss ich auch immer genau gucken, ne? Was mache ich da eigentlich? Also Sie selbst hatten ja jetzt dieses Foto da recherchiert von dem Bund der Vertriebenen mit diesem kleinen blonden Kind, was da von indischen Kindern, Jugendlichen umgeben ist. Erzählen Sie doch nochmal kurz die Geschichte. Also das ist ja oft so, dass so ein Bild dann auch über Jahre geklickt wird und man weiß schon gar nicht mehr, wozu gehört es denn jetzt eigentlich?
Ja, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Also aufmerksam geworden ist die Öffentlichkeit, ich auch, darüber durch Erika Steinbach, die Politikerin, die hatte ein Bild gezeigt, das zeigt also ein hellhäutiges Kind mit blonden Locken, engelsgleich, umgeben von dunkelhäutigen Kindern. Die starren, gucken sich an, sind eigentlich beide freudig überrascht, aber dann stand dann darüber, Deutschland 2030, woher kommst du denn, so als Vision, dass das eben ein Land wäre, was jetzt nur von dunkelhäutigen, eher indisch aussehenden Menschen bevölkert wäre. Und das hatte die Politikerin einfach, wie sie sagt, per Mail von irgendeinem besorgten Vater erhalten und das dann weiterverbreitet. Und eben aber auch nicht geguckt, wer ist denn das wirklich? Haben diese Kinder damit, sind die damit einverstanden, in diesem Zusammenhang aufgezeigt zu werden? Und ich habe versucht, den Ursprung da zu klären und gemerkt, dieses Bild ist halt schon in ganz vielen verschiedenen Ländern mit ähnlichen Unterschriften gebraucht worden. Und niemand dort hat die australische Familie, deren Kind das ist, bei einem Urlaub in Indien jemals gefragt. Und die sind wirklich, nachdem wir den Kontakt zu ihnen getroffen haben, sehr, sehr erschüttert gewesen, dass jetzt ihr Moment, den Sie da fotografiert haben, jetzt, den Sie als Moment der Liebe und Freunde und der Völkerverständigung empfanden, jetzt für eine eher gegenteilige Botschaft verwendet wird. Und Frau Steinbach hat es, glaube ich, eher satirisch versucht, sie das auszulegen, aber da macht sie sich mit Sachen gemein, die sich halt in ganz, ganz rechtem Umfeld in den verschiedenen sozialen Netzwerken finden.
Ja, interessant. Herr van Ooyen, wie versuchen Sie denn als Ostermarschbewegung junge Leute im Netz anzusprechen? Gibt es da eine Strategie?
Es gibt immer verschiedene Initiativen. Beispielsweise haben wir ja vor allen Dingen an den Schulen, an den Hochschulen solche Initiativen, die sich gegen den Einsatz der Bundeswehr oder das Auftreten der Bundeswehr in den jeweiligen Bereichen oder die wissenschaftliche Forschung dort aktiv infiltrieren wollen. Diese Initiativen sind ziemlich breit und auch aktiv, sodass wir an vielen Hochschulen beispielsweise eine sehr deutliche Stellungnahme gegen solche Forschungsvorhaben dann erreicht haben. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten, die in diesem Zusammenhang stehen. Aber ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, sich nicht nur auf die Jugend einfach zu kaprizieren, sondern ich erlebe das ja auch in anderen Zusammenhängen. Es ist ja nicht nur so, dass wir in der Friedensbewegung aktiv sind, sondern es gibt im ganzen Kampf gegen Rechts Zusammenhänge, die wir auch mitorganisieren oder auch, wenn Sie hier in Frankfurt denken, in der Blockupy-Bewegung. Also es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die im Grunde genommen durchaus auch jüngere Menschen ansprechen. Das geht um Aktionsformen. Wir haben die Aktionen draußen in der Stationierung von Büchel, wo es gegen die Atomraketen, die 20, die dort noch nach wie vor lagern, geht. Das sind aktive Menschen, die nicht alle 60-jährig sind, sondern ganz jung und frisch.
Die Taz hat ja so schön geschrieben über die Ostermärsche, wenn man mal ein historisches Erlebnis haben möchte, dann sollte man mal zu einem Ostermarsch gehen, so nach dem Motto Osterspaziergang, ganz in Familie.
Ja, ich will gar nicht leugnen, dass da auch solche Dinge da sind, wo man sich dann trifft und begegnet, was auch ganz wichtig ist, dass man, die Taz ist ja mit uns auch alt geworden, also von daher ist es nicht so ganz so tragisch. Also ich sehe das so, dass da sehr unterschiedliche Akzente drin sind. Natürlich ist da viel an gewachsener Verbindung, die bei den Ostermärschen, bei den Aktionen sichtbar wird. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir das ganze Jahr warten, bis wieder Ostern ist, sondern wir machen ja zwischendrin fast unsere monatlichen oder manchmal sogar wöchentlichen Aktivitäten, indem wir Diskussionsveranstaltungen haben der verschiedensten Art, wo es um aktuelle Kriege geht, wo es um die Frage von Strategien geht, wo es um Aktionen geht. Und jetzt gerade im Zusammenhang mit den geflüchteten Menschen hier bei uns ist es ganz wesentlich, dass also diese ehrenamtliche Hilfe ja nicht nur als Helfersyndrom durchgehen kann, sondern da ist auch viel Erkenntnis da, dass hier eine große Mitschuld dabei ist und die muss sicherlich auch mit abgearbeitet werden. Und ich gehe auch davon aus, dass es hier sehr breite Übergänge gibt. Man muss nicht alle Leute in eine Aktionsform drängen, sondern es geht darum, dass wir dieses gesellschaftliche Bewusstsein, ich habe jetzt gerade die neueste Umfrage von Mnet gelesen, dass 88% der bundesrepublikanischen Bevölkerung der Meinung ist, dass die Atomraketen nicht modernisiert werden sollen, sondern abgeschafft werden müssen. Also da sehen Sie, welche Substanz im Grunde genommen die Friedensbewegung geschaffen hat. Und das ist sehr wesentlich für die Veränderung, glaube ich, in diesem Land, auch wenn wir bisher die Kriegspolitik noch nicht verhindern konnten.
Herr Theuner, als Wissenschaftler an der TU Berlin zum Bereich soziale Bewegung, was ist denn das für ein Phänomen? Wir sind ja alle für Frieden und gegen Krieg. Und im Moment gibt es eine Menge Gründe für den Frieden zu sein und gegen den Krieg. Wir hatten diese Woche den Terroranschlag in Brüssel. Es rückt ja gefühlt immer näher, die kriegerischen Auseinandersetzungen, und die werden ja auch nicht weniger auf der Welt. Wie kommt es, dass Menschen trotzdem das so gut verdrängen können? Was meinen Sie?
Ja, das ist eine Frage, die ich nicht so leicht beantworten kann. Das ist, glaube ich, eher eine sozialpsychologische Frage.
Was wäre denn Ihre Hypothese?
Wie kommt es dazu, dass eben Sachen, die einfach so offensichtlich wichtig sind, nicht auf der, oder dass die Leute das Gefühl haben, sie können damit Protest nichts ausrichten? Weil das ist ja so, dass das meistens der Anlass ist dafür, dass die Demonstrationen nicht so groß werden, wie man sich das wünscht. Ein Punkt ist mit Sicherheit, wir haben eine ganz andere Konfliktsituation als in den 80er Jahren. Also da gab es sozusagen die Blockkonfrontation und man konnte auf die eigene Regierung einwirken, sich nicht zu beteiligen an diesem Wettrüsten und an den alliierten Regierungen. Heute haben wir die Situation, dass es eigentlich kaum noch Kriege gibt, wo sozusagen die eine Nation gegen die andere Nation kämpft, sondern das, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert, ist eben eine Konfliktkonstellation, wo man eben nicht eindeutig sagen kann, wie geht man damit um? Also was ist der beste Umgang? Also wenn man hört, was sozusagen der Daesh, die sich Islamischer Staat nennen, was die da fabrizieren, da ist, glaube ich, auch viel an pazifistischer Substanz flöten gegangen, wenn man konfrontiert ist mit solchen Erfahrungsberichten.
Meinen Sie, dass die Menschen dann einfach auch nicht wissen, also was der Hörer vorhin auch sagte, wo setzt man da einfach an? Ne?
Man also weiß,
wenn ich auf die Straße gehe, ja, was bringt es dann? Oder, ne?
Konkret für Syrien weiß man, dass die Bombardierungen da vor allen Dingen mehr Flüchtlinge produziert haben. Das ist sozusagen im Vorhinein auch klar gewesen, dass das vor allen Dingen Zivilbevölkerung treffen würde. Aber was jetzt ein besserer Umgang ist, weiß man auch nicht so richtig. Also und
Peter Stegger?
Ja, also ich stimme da mit Herrn Theune überein, dass das also gefühlt in den 80er Jahren zwar eine vielleicht abstraktere, aber klarere Bedrohungslage war. Nämlich man hatte auch Angst vor einfach mal einem atomaren Krieg, der, wenn er denn trifft, auf einmal alle trifft. Während es heute halt kleinere Gefahren sind und Gott sei Dank, auch wenn es terroristische Anschläge in Europa gibt, ist ja die einfach mal prozentual die Chance, dass tatsächlich große Teile dass man als Einzelner davon betroffen ist, verschwindend gering. Und deswegen, um die Überleitung nochmal zum Netz hinzubekommen, glaube ich, sieht man auch so, die allereinfachste Aktionsform ist ja, was ich gesagt habe, ist sozusagen Solidarität bekennen. Und das ist ja wiederum was haben wir in diesen Situationen gesehen, nach den Anschlägen, auf dem Angriff auf die
Paris,
Je suis Charlie und anderen Sachen, dass Leute einfach ihre Solidarität erklärt haben, ihr Profilbild in die entsprechende Symbolik, in die Landesfarben gemacht haben. Das ist was ganz, ganz weit geschwappt ist. Das wird ja inzwischen schon teilweise von den sozialen Netzwerken gefördert, dass man da so eine entsprechende
Banderole macht. Ja, oder womit Amnesty ja schon immer arbeitet, ne? Solidarität für einzelne Personen, wie diesen saudi-arabischen Blogger oder politische Gefangene. Da habe ich auch das Gefühl, dass da das Internet ja eine super Plattform ist, nicht? Also ich kann da sofort anklicken, unterschreiben. Früher musste ich das noch irgendwo hinschicken oder so. Das war ja sehr viel aufwendiger. Vielleicht kommen wir nochmal zu diesen unterschiedlichen Formen. Also was habe ich alles für Möglichkeiten? Das ist ja mehr eine Konkurrenz zur Demonstration. Also ich kann ja eine Petition unterschreiben, Hashtag, kann ich mich beteiligen bei Twitter, ne?
Man eben Online-Petitionen gibt es ja auch in verschiedenen Sachen, sozusagen die klassische Unterschriftenliste, die von irgendjemand oder auf einer Plattform gestartet wird. Das ist auch sehr professionalisiert inzwischen. Wenn ich mich da dieser Tools bediene, die es im Netz gibt, dann ist es eben sehr, sehr viel einfacher, sowas zu machen. Es gibt auch die sind, glaube ich, inzwischen nicht mehr so viel, aber es gibt tatsächlich beim Bundestag Bürger-Online-Petitionen, die auch immer noch sehr stark gemacht wurden. Die hatten sehr, sehr hohe Hürden, bis sie dann tatsächlich mal da im Petitionsausschuss entstanden sind. Aber es gab Dinge, denen das gemacht wurde. Und es werden natürlich, das Netz wird als Tool eingesetzt, um sozusagen klassisch Aufmerksamkeit zu organisieren, um Politiker anzusprechen. Also es gibt häufig bei Protesten Aufrufseiten, in denen dann man nur seine Postleitzahl eingeben muss und dann kriegt man gleich den entsprechenden Abgeordneten in der entsprechenden Gremium mit dessen Kontaktdaten, kann darüber eine E-Mail verschicken, die dahin führt. Das sind so Punkte, die es gibt, oder eben Aufrufe, etwas Bestimmtes zu tun, sich an jemanden zu wenden und etwas weiter zu verbreiten. Das sind so klassische Formen, die es gibt.
Würden Sie denn sagen, es gibt ja oft den Vorwurf, die jungen Leute sind nicht mehr politisch. Würden Sie sagen, das stimmt?
Das kommt, glaube ich, darauf an, wie man betroffen ist. Wir sehen ja insgesamt, dass die klassischen politischen Sozialisationen und Parteienbindungen, dass das schwindet. Aber ob man deswegen schon nicht mehr politisch ist, ist eine andere Sache. Bei diesen Internetbeteiligungsformen, da gibt es häufig den Vorwurf, das ist ja ganz einfach, ne? Sie sitzen oder ihr sitzt bequem am PC zu Hause und macht nur zwei Klicks. Da braucht man sich nicht einbringen.
Muss man keine Regenjacke einpacken. Und
da muss man, da setzt man sich auch niemandem aus.
Sein Brötchen schmieren, ja.
Aber eine Studie aus dem letzten Jahr, die hat untersucht unter anderem Gezi Park in der Türkei, die Proteste, die hat Occupy in den USA untersucht und hat nochmal klargestellt, dass halt für die Aufmerksamkeit, die Proteste vor Ort erregen, die das in die Medien weiterspielen, dass da eben auch der klassische, ich beteilige mich nur durch zwei, drei Klicks User, doch schon einen Input liefert, weil es sonst nämlich nicht über die kritische Masse hinauskommt.
Simon Theune, nochmal zu dem Punkt.
Ja, ich glaube, es ist wichtig nochmal zu sagen, dass das keine Konkurrenz ist. Also das, weil jetzt irgendwie das ein Angebot im Netz gibt, heißt es nicht, dass weniger demonstriert wird auf der Straße. Das ist mitnichten so. Die Demonstrationen auf der Straße werden mehr und oder es gibt auch da Wellenbewegungen, aber es sind auch in den letzten Jahren mehr geworden. Es gibt auch größere Demonstrationen, genau. Also es ist nicht so, dass jetzt die Großdemonstration ausstirbt, weil es Petitionen gibt, sondern es ist einfach so, dass das als Ergänzung des Aktionsrepertoires
Es gehört auch auf jeden Fall dazu. Ne? Also es ist ja, man wäre ja dumm, wenn man heutzutage für ein Anliegen eintritt und nutzt nicht auch die Möglichkeiten, die das Internet bietet.
So, jetzt habe ich Dieter Preuß aus Wolfenbüttel. Guten Abend, Herr Preuß.
Guten Abend. Ich grüße die Diskussionsteilnehmer.
Also wir grüßen zurück.
Die Situation ist die, ich war in den 60er Jahren in Glasgow Schüler und wir haben 1965, da war ich 16, an einer Demonstration gegen die amerikanischen Atom-U-Boote im Holy Loch, das ist ca. 40 Kilometer von Glasgow entfernt, demonstriert. Und dann später in Deutschland war ich bei der Bundeswehr stationiert, in der Nähe von Würgersen. Es war eines der modernsten Atomkraftwerke überhaupt. Das wurde ganz schnell stillgelegt. Ich war in Grunde, ich war in Brockdorf und ich war auch bei der großen Demonstration in Hannover gegen das Atomendlager in
Gorleben,
sagt Herr von Eulen.
Ja. Und wir in Wolfenbüttel, wir haben ja auch ein Atomendlager, nämlich in der Asse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich, dass sich seit damals wenig verändert hat in der Situation. Ne? Weil
naja, wir sind aus der Atomkraft ausgestiegen zum Beispiel. Oder was meinen Sie jetzt?
Ja, sicherlich. Ne? Aber alle anderen Länder bauen neue Atomkraftwerke und die Atombomben stehen immer noch. Das Erstaunliche an der ganzen Angelegenheit ist, ich war 1968 in der DDR auf dem sogenannten Arbeiterjugendkongress in Halle an der Saale und da habe ich festgestellt, obwohl damals noch mitten im Kalten Krieg, dass da sehr viele DDR-Jugendliche auch gegen Atomkraft bzw. Atombomben waren. Es wurde natürlich offiziell totgeschwiegen, wahrscheinlich wurden die auch bekämpft. Aber ich habe da einige Leute kennengelernt. Und ich frage mich, warum nicht mehr Leute aufstehen und an Ostermärschen teilnehmen. Okay, ich bin jetzt 67 Jahre alt und schwerbehindert. Ich kann nicht mehr zu Demonstrationen gehen. Aber ich habe meine Meinung seit damals nicht geändert.
Und Sie sind auch ein bisschen enttäuscht, dass sozusagen nichts aus diesen ganzen Protesten Ihrer Ansicht nach geworden ist.
Ja, es ist ja nicht nur eine linke Bewegung. Es ist eine Bewegung, die uns alle Bürger beschäftigt, weil das geht einfach nicht, ne? Weil man kann mit einem Atomschlag die ganze Menschheit ausrotten, innerhalb weniger Stunden. Und ich verstehe auch nicht, dass jetzt Länder wie die bzw. Russland ist es ja jetzt, und die USA weiter aufrüsten. Das ist irre.
Ja, Herr van Ooyen, was sagen Sie dazu, zu dem, was Herr Preuß gesagt hat? Haben Sie manchmal auch so das Gefühl, das ist so eine Sisyphus-Arbeit? Man rollt den Stein nach oben und dann geht's wieder runter?
Ja, es gibt die Leute, die das immer machen, aber Menschen sind ja auch furchtbar rationale Wesen manchmal. Ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, nicht nur jetzt der Friedensbewegung. Wir haben immerhin mit 250.000 gegen TTIP demonstriert. Also ich will nur sagen, es ist da vieles in Bewegung. Und ich glaube nicht, dass man sich einfach zurückziehen sollte auf die Netzebene, sozusagen der kommunikative Weg. Dennoch ist es so, dass wir natürlich, ich sage jetzt auch von mir, ständig demonstrieren, weil wir das für richtig und notwendig halten. Andere sind sehr rational damit. Die gehen, wenn es im Mai zum Beispiel eine Demonstration gibt, um gegen die Sozialpolitik zu demonstrieren. Ich habe das erlebt 2003. Und die Gewerkschaften rufen auf und man wundert sich, dass aus ganz Hessen in Kassel nur 6.000 Menschen dorthin kommen. Dann kann man natürlich feststellen, dass diese rationalen Menschen eher in den Garten gegangen sind, Kartoffeln gepflanzt haben, denn sie wissen, da haben sie was im Oktober davon. Aber die Politik selber zu verändern, das ist sicherlich noch ein hartes Brot und da braucht man sehr viel Widerstandsgeist. Und man muss es dennoch machen, diese grundsätzliche Veränderung für eine andere Politik einzutreten. Denn mit den obwaltenden politischen Konstellationen werden wir die friedenspolitischen Ziele oder auch andere sozialpolitischen Ziele natürlich nicht erreichen. Da braucht man Widerstandsgeist.
Simon Theune, Sie als Wissenschaftler an der TU Berlin, sind Sie da auch so pessimistisch wie Herr Preuß? Wenig erreicht, würden Sie das auch sagen?
Das würde ich so nicht sagen. Ich meine, wenn ich mir die Protestlandschaft heute ansehe, bin ich eher erschrocken, wie schnell dann auch erstmal für sicher geglaubte Errungenschaften wieder aufgegeben werden. Also wenn man sieht, dass es irgendwie eine massive, die größte rassistische Demonstrationswelle in der Geschichte der Bundesrepublik gibt. Es gab auch große Gegendemonstrationen, das muss man auch sagen. Also
die meinen jetzt Pegida?
Jetzt mit Pegida und alles, was drumherum passiert ist. Es waren 600.000 Leute auch gegen Pegida auf der Straße innerhalb von 4 Monaten. Das ist immer wichtig dazu zu sagen, aber es ist jetzt einfach sozusagen klar geworden, dass es rechte Demonstrationen gibt, auf denen auch nicht nur Hardcore-Nazis sind, wie das eben jetzt seit den 90er Jahren der Fall gewesen ist, sondern es gibt sozusagen eine neue Selbstverständlichkeit, mit der man sich in der Öffentlichkeit rassistisch artikuliert. Und das heißt, da sieht man, dass man irgendwie auch immer wieder darauf verweisen muss, dass die Menschenrechte einfach eine grundsätzliche Errungenschaft sind, die man nicht einfach bereit ist aufzugeben. Und dafür muss man sich einsetzen. Also dass, wenn man es nicht tut, dann gewinnen diese Leute eben die Oberhand und die AfD kriegt 25%.
Rebecca Scholz aus Hamburg ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend. Wir wollten ja darüber sprechen, ob es auch sich lohnt, um auf einen Ostermarsch zu gehen und sich über den Frieden zu...
Haben Sie Erfahrung mit Ostermärschen? Erzählen Sie mal.
Ja, ich bin auf Ostermärsche gegangen und ich gehe auch wieder auf Ostermarsch.
Schön. Wann war denn Ihr erstes Coming Out, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das trifft es ja nicht ganz. Wann waren Sie das erste Mal da?
Da war ich Anfang 20.
Mhm.
Ja, und jetzt bin ich schon etwas älter. Über 60 auch, die verschriebene Generation, über 60. Aber das macht nichts. Was ich eigentlich sagen wollte, ich meine, wir haben diese schlimmen Anschläge in Brüssel gehabt auch und in Paris und dann in London, Madrid und es war so schrecklich und ist und bleibt schrecklich natürlich. Aber ich bin kürzlich umgezogen und habe ein Buch gefunden. Und zwar hat das den Titel No War. Und das wurde veröffentlicht in dem Rahmen des geplanten Irakkrieges in 2003.
Mhm.
Da gibt es einen Beitrag von einem Herrn Jürgen Gresslin. Der ist nicht völlig unbekannt. Das ist... der Bundessprecher damals gewesen von der Deutschen Friedensgesellschaft.
Ist er noch.
Ja, wunderbar.
Herr von Eun kennt ihn wahrscheinlich.
Ja,
natürlich. Ja, bestimmt. Und er hat das ganz klar gesagt, dass dieser dritte Golfkrieg den internationalen Terrorismus stärkt. Und da hat er ja vollkommen recht. Hm. Das haben wir ja nun gesehen.
Hm.
Es ist passiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, ob nun irgendein Politiker sagt oder Herr Assad oder der IS, und das interessiert mich nicht, was die Friedensbewegung macht und sich hinsetzt und kichert oder so, aber wir müssen schon anwesend sein und sagen, wir wollen das nicht. Das ist unsere Aufgabe. Das sehe ich so.
Das sehen Sie auch als Ihre Verpflichtung sozusagen,
ja,
was zu tun.
Ja, also wir sind hier am Leben und leben wunderbar wie die Made im Speck. Und dieses ganze Geschrei, dass nicht so viele Notleidende zu uns kommen sollen und all dieses Ganze, das ist so furchtbar und so beschämend auch. Wir müssen hingehen und sagen, wenn wir es schon nicht verhindern konnten, dass es geschieht, dann die flüchten und nur in Anführungsstrichen mit einem Handy bekleidet aufs Mittelmeer steigen, denen sollen wir doch zu essen und zu trinken und warme Klamotten geben. Und ein Verbleib, ein Dach über den Kopf und eine Perspektive. Das, der Meinung bin ich schon und deswegen gehe ich auch wieder auf den Ostermarsch.
Ja, vielen Dank, Frau Scholz.
Okay.
Wir sprechen noch 10 Minuten, Sie haben noch Chance anzurufen. Wer streitet noch für den Frieden, die Rolle der Ostermärsche und anderer Protestbewegungen? Rufen Sie an unter 08000 441777. Ich sage nochmal 08000 441777. So. Peter Stegers, wir haben gerade über das Erstarken sozusagen der rechten Demonstrationen, rassistischen Demonstrationen gesprochen. Im Netz ist das ja die Debatte um die Hassmails und alles, was da sozusagen geäußert wird. Haben Sie den Eindruck, dass das Internet da auch eine ganz neue Welle und Möglichkeiten geschaffen hat, solches Gedankengut auch zu äußern?
Das ist die große Diskussion. Ne? Macht das Internet es da nur offenbar, was in der Gesellschaft sowieso existierte?
Oder heizt es das noch mehr an?
Heizt es das an? So, ne? Also ich hatte ja eingangs gesagt, man bewegt sich auch immer in seinen Kreisen. Die Mechanismen zum Beispiel bei Facebook neigen dazu, einem Sachen zu zeigen, die einen potenziell interessieren können. Also gibt es da so eine gewisse Selbstbestätigung schon und es kann dazu möglicherweise, sag ich mal vorsichtig, dazu dienen, das Ganze zu steigern. Und einige Experten haben da auch konkret zwischen bei in sozialen Netzwerken geäußertem Hass und Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte Bedingungen gezogen. Es ist sicherlich so, dass ja, wir uns an diese, wir, obwohl es das Internet jetzt seit 20 Jahren in Deutschland gibt, seit mehr als 20 Jahren, dass wir uns an diese Gesprächsformen noch gewöhnen müssen und es da in vielen Fällen so ist, dass der am lautesten schreit und eine andere niederredet und dass da die Diskussionskultur in einigen Formen wieder eingehegt werden muss. Also da gab es von Sascha Lobo, dem Herrn aus dem Internet mit dem Irokesenschnitt, vor 5, 6, 7, 8 Wochen in seiner Spiegelkolumne nochmal den Aufruf, liebe Leute, die mindestens halbwegs bei Verstand sind, lasst uns mit den dummen Rassisten im Internet nicht alleine. Und ja, auch wenn es manchmal schwer tut, wenn man einen Blick in die Kommentare wirft, freuen sich natürlich die Betreiber von Online-Seiten darüber, wenn dort auch mal Gegenrede gegeben wird und man das Feld nicht den Leuten mit einer klaren rassistischen Botschaft überlässt.
Glauben Sie, dass die Internetgemeinde da auch einfach noch klare Regeln entwickeln muss? Also wie machen Sie das im NDR? Werden dann auch mal Kommentare gelöscht oder klar gesagt so nicht?
Ja, das auf jeden Fall. Also auf unserer NDR-Internetseite, da werden alle Kommentare vorher erst gelesen und bei den anderen werden sie dann halt, wo es bei Facebook nicht möglich ist, nachher gelesen und dort dann entsprechende, ja, erstmal freundliche Verwarnung oder bei schwerwiegenden Sachen halt eben Löschung oder Sperrung oder sogar die Weitergabe an die Juristen eingeleitet. Und das ist aber leider nicht überall der Fall. Und deswegen fühlen sich manche Leute eben abgeschreckt, dort überhaupt ihre Meinung zu äußern. Und diejenigen mit der lautesten Stimme sind auch am häufigsten dort vertreten.
Eckhard Windeln aus Eutin ist zugeschaltet. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Entschuldigung, erstmal guten Abend an alle. Ja, also als erstes möchte ich sagen, dass am Donnerstag, den 31. März, in Eutin der Jürgen Gresslin ist.
Und jetzt kommt die Fangemeinde hier.
Ja, nee, das nicht.
Ich haben hatte Sie sich abgesprochen?
Na, ja, so könnten Sie das sagen, aber ich glaube, so ist es nicht. Ich dachte nur, ich hörte gerade diese Sendung. Und während des Abwaschens sozusagen und habe gedacht, Gresslin, das ist ein ganz toller Typ. Ich selbst kenne ihn nicht, aber wie gesagt, ich werde es ja dann am Donnerstag, den 31. März erfahren. Was mich interessiert ist, es wird ja häufig gesagt, ja, und es ist ja auch so, die Ostermarschbewegung kommt langsam wieder in Gang. Meine Frage ist, welche Rolle spielen eigentlich die Medien dabei, dass es nicht so in Gang kommt und welche Rolle spielen die politischen Parteien? Denn man könnte ja zum Beispiel
von christlichen Parteien erwarten, dass sie das befürworten. Von der SPD insbesondere. Und da würde ich gern von Herrn van Ooyen wissen, wie er das sieht.
Ja, da fragen wir mal Herrn van Ooyen und da fragen wir auch nochmal den Wissenschaftler. Ne? Ich glaube, Herr van Ooyen ist da auch ein bisschen befangen. Oder?
Also die Hoffnungen geben wir ja nicht auf. Dass ich,
die Hoffnung stimmt zuletzt.
Also Sie haben vorher schon mal die 80er Jahre angesprochen. Also wir waren auch verwundert, als dann der Willy Brandt plötzlich als Friedensredner auf der Bühne stand und dort sozusagen mit uns gemeinsam gegen die Atomraketen protestiert hat. Man muss immerhin wissen, dass Helmut Schmidt diese Raketenlücke entdeckt hat und die Nachfahren dann, das war dann der Kohl, der gesagt hat, die demonstrieren, wir regieren, und es wurde im Grunde genommen dann wieder alles eingefangen. Und wir erleben, dass die SPD zeitweise oder auch die Grünen zeitweise aktive Teilnehmer der Protestbewegung, ich erinnere mich an 91, Zweiter Golfkrieg oder an 2003, wo im Grunde genommen sehr viele plötzlich wieder in den Windschatten der Friedensbewegung gerückt sind, um zu demonstrieren, dass sie irgendwie auch was mit dem Frieden zu tun haben. Nur in der Realität gab es dann 2001 die Beschlüsse zu Afghanistan oder auch die weiteren Kriege, die dort im Grunde genommen immer abgesegnet wurden.
Also Sie meinen, die kamen dann nicht mehr auf die Ostermärsche, weil ihre Politik das nicht mehr...
Nein, es gibt einzelne, auch nach wie vor einzelne Bundestagsabgeordnete aus diesen Bereichen, die sich noch mal trauen, aber es ist sozusagen eher eine vereinzelte Situation und nicht eine, wo die Partei insgesamt noch als Friedensformat gelten kann. Das muss man sehr deutlich sagen. Also deshalb kann man jetzt auch nicht warten, bis die SPD kommt oder die Grünen, sondern wir müssen unsere politischen Positionen nach außen tragen und werben dafür, dass sich eine breite Mehrheit, ich sage immer, wir erwarten auf den Ostermärschen die Hälfte der Bevölkerung und eine Frau, dann hätten wir die Mehrheit, aber die kommen leider nicht immer und wir arbeiten aber daran, dass das passiert.
Herr Theuner, noch ein Wort zu den Medien. Was machen die, damit die Ostermärsche funktionieren oder nicht?
Na, immerhin sind die Ostermärsche immer wieder ein Anlass, über die Friedensbewegung zu reden, sonst säßen wir heute gar nicht hier. Und insofern kann man sich, glaube ich, gar nicht so sehr beschweren. Es gibt irgendwie Proteste, die weniger wahrgenommen werden. Aber natürlich spielen Medien eine wesentliche Rolle dabei, was auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das ist jetzt beim regelmäßig stattfindenden Protest nicht so selbstverständlich, dass man damit sozusagen die politische Agenda beeinflusst. Aber es gab doch immer wieder Aktionen, die auch starke Medienberichterstattung nach sich gezogen hat. Wenn man zum Beispiel an die Aktion vom Zentrum für politische Schönheit sich erinnert, die 25.000 Euro Belohnung ausgeschrieben haben für denjenigen, der einen der Krauss-Maffei-Mitbesitzer in den Knast bringt, durch einen Hinweis auf irgendwelche illegalen Tätigkeiten. Das war eine Aktion, die damals breite Medienöffentlichkeit erzeugt hat, oder auch die Aktion von Campaign, glaube ich, damals, als es um Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien ging, die also mit so Panzersilhouetten vors Kanzleramt gezogen sind. Das sind immer wieder Momente, wo klar wird, dass es friedenspolitisches Engagement gibt und dass der Skandal, der da zum Thema wird, natürlich nach wie vor nicht erledigt ist.
Jetzt habe ich noch ganz schnell Manfred Feldhahn aus Basinghausen. Herr Feldhahn, wir haben noch 3 Minuten, wenn Sie ganz schnell sagen, was Sie meinen.
Ja, im Prinzip das, was der Vorgänger eben gesagt hat, der Redner da. Ich sage, dass das Schlimmste ist, dass die Waffen überhaupt verkauft werden und hergestellt werden. Und ich war mal auch auf einer Demonstration, da war auch einer ein bisschen laut und hatte mich unterhalten. Und da sagte er, ja, warum demonstriert ihr eigentlich nicht über den Verkauf der Waffen? Das ist doch das Schlimmste, dass das Zeug einfach nur verscherbelt wird, damit andere sich noch ein paar Villen mehr bauen können.
Das waren klare Worte, Herr Feldhahn. Ganz herzlichen Dank. Und ich gebe eine kurze Schlussrunde an unsere Experten. Herr Theune, marschieren Sie am Wochenende auf den Ostermärschen oder haben Sie was anderes vor?
Ehrlich gesagt nicht, aber das liegt nicht daran, dass ich mir das Demonstrieren abgewöhnt habe, sondern ich bin einfach jetzt am Wochenende mit der Familie unterwegs.
Familie vor Demo.
Aber friedenspolitisch immer wieder auch auf der Straße, ja.
Und Fiete Stegers, im Netz Petitionen klicken Ostern oder?
Ich werde jetzt angestoßen durch diese Sendung nochmal schauen, was die Friedensbewegung im Netz macht. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass sie mir nicht von selbst so prominent als erscheint. Solches okay. erscheint.
Ja, Herr von Ooyen kann Ihnen da bestimmt noch Tipps geben. Und Herr von Ooyen, wo finden wir Sie am Wochenende?
Wir sind in Hessen unterwegs, aber ich bin natürlich in der Infostelle Ostermarsch und wir versuchen im Grunde genommen die Koordination der Informationen über die Bundesrepublik insgesamt zu geben.
Das war unsere Redezeit. Wer streitet noch für den Frieden? Mit Willi van Ooyen, Fraktionsvorsitzender der Linken im Hessischen Landtag und Sprecher des Ostermarschbüros Rhein-Ruhr. Mit Dr. Simon Theune, Co-Leiter des Bereichs Soziale Bewegung am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Und dann haben wir noch Fiete Stegers beim NDR für soziale Medien zuständig. Morgen Abend hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin mit dem Schwerpunktthema Evolutionsbiologie. Am Mikrofon verabschiedet sich Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.